Dezember begrüßen wir Sie zur Adventssendung von Kaya 55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Schön, dass Sie zuhören.
Haben Sie schon Ihre Geschenke für Weihnachten zusammen? Vielleicht nicht. Wenn Sie in diesen Tagen in der Oldenburger Innenstadt unterwegs sind, kommt vielleicht schnell das Gefühl, Teil eines kollektiven Kaufrausches zu sein.
Black Friday, langer Shopping-Samstag, verlängerte Öffnungszeiten und Menschen ohne Ende, gestresst, gehetzt, genervt und schwer bepackt. Und die Kassen klingeln.
Geht das auch anders? Das Fest der Feste ohne Geschenke und am Weihnachtsbaum? Gibt es das, kauflos glücklich zu sein? Fragen für unseren heutigen Studiogast Frau Anna Menke, die seit gut 4 Jahren um den Kaufrausch einen großen Bogen macht und andere Wege geht. Frau Menke, wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen im Studio von Oldenburg 1.
Moin, ich freue mich, dass ich hier bin.
Adventlich gestimmt sind für Sie heute auch Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Sie hören KR 55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Zu Gast ist Anna Menke, die sich in den letzten Jahren vom Kaufzwang befreit hat und fürs Schenken ganz andere Ideen hat.
Frage ich doch gleich mal. Frau Menke, haben Sie überhaupt einen Weihnachtswunschzettel?
Nee, mittlerweile eigentlich nicht mehr. Ich habe einen universellen Wunschzettel mit so Kleinigkeiten. Ich sage immer, alles, was aufgebraucht oder aufgegessen werden kann, darf man mir schenken und ganz viel Zeit. Aber ansonsten bin ich sehr wunschlos glücklich.
Was steht denn drauf? Was kann denn aufgebraucht und aufgegessen werden für Sie?
Ich freue mich immer über selbstgebackenes, selbst eingekochtes, solche Sachen. Meine Oma macht im Herbst immer ganz viel ein und da freue ich mich immer, wenn ich davon was bekomme zu Weihnachten oder wenn jemand mich an seiner Weihnachtsbäckerei teilhaben lässt. Und ansonsten ja aufgebraucht, denke ich an so Sachen wie Seife oder also gerne dann unverpackt auch. Alles, was ohne Verpackung ist, ist immer gut. Das wissen mittlerweile die Leute. Lose Tees, Tee trinke ich gerne und
die eine Seite ist ja, dass man selber einen Wunschzettel schreibt. Die andere Seite ist, man kriegt ja auch Wunschzettel, wo was draufsteht. Was machen Sie denn mit den Wunschzetteln, die Ihnen überreicht werden? Oder macht das keiner mehr?
Ja, mittlerweile sind die Leute da, glaube ich, doch tatsächlich ein bisschen zurückhaltender geworden. Häufig ist es so, dass es ja so kollektive Weihnachtszettel innerhalb der Familie gibt, die dann an alle gegeben werden und dann wird sich abgesprochen, wer was so schenkt. Und dann gucke ich natürlich die Sachen, die ich verschenken möchte, ob es da was gibt, was ich anbieten würde. Und dann ist mein erster Gang immer zu gucken, kann ich das gebraucht bekommen, weil auch Geschenke würde ich secondhand verschenken, wenn sie in einem guten Zustand sind. Und ansonsten wissen eigentlich auch Freunde und Familie mittlerweile, dass auch ich sehr gerne in der Küche bin und dass sie sich da auch auf Plätzchen und Marmelade freuen können zu Weihnachten.
Der Begriff kauflos ist jetzt schon ein paar Mal gefallen und auch Sie haben im Internet einen Blog, kauflos glücklich heißt
genau.
Er. Was war der Auslöser? Wie kamen Sie dazu? Den gibt es ja nun schon einige Jahre.
Genau, ich habe 2015, da habe ich noch in Hamburg gewohnt und da war im Museum für Kunst und Gewerbe eine Ausstellung mit dem Titel Fast Fashion, die Schattenseiten der Mode. Und das war total klasse gemacht eigentlich. Da war einerseits so die Geschichte der Modeindustrie, wo Mode ja auch Kunst sein kann, Selbstdarstellung, sich selbst zum Ausdruck bringen durch Mode und dann das, was daraus geworden ist mit billigen Produktionsarten in Südostasien größtenteils und Haul-Videos nennt man das, wenn bei YouTube YouTuber präsentieren, was sie alles für möglichst wenig Geld gekauft haben und andere damit zum Kaufen animieren. Und daneben waren Bilder vom eingestürzten Rana Plaza Gebäude, ein Fabrikgebäude in Bangladesch, das 2013 eingestürzt ist mit über 1000 toten Menschen, die da gestorben sind, die da gearbeitet haben. Und das war damals auch so ein bisschen der Auslöser überhaupt, dass sich die Modeindustrie damit beschäftigt hat, zu gucken, wo produzieren wir eigentlich. Große Fast-Fashion-Ketten, die geben Produktionsaufträge an Unternehmer sozusagen und die geben diese Aufträge immer weiter und da ist eine totale Intransparenz. Man weiß, oder große Ketten wussten damals nicht, dass auch sie Arbeiterinnen und Arbeiter dort letzten Endes bezahlt haben, schlecht bezahlt haben, aber genau, und das war da so ein bisschen alles dargestellt und das war für mich so der Auslöser, der endgültige Auslöser, nachdem ich mich eigentlich ja auch lange schon damit beschäftigt hatte. Kinderarbeit war irgendwie, das hat man irgendwie mal gehört und wahrgenommen und trotzdem war es schön, wenn es bei H&M mal wieder einen Sale gab. Und dann habe ich aber für mich gesagt, nö, ich will jetzt mal gucken, komme ich damit hin, ein Jahr lang nichts Neues kaufen. Ich habe viele Klamotten, ich habe auch ansonsten viel Kram, kann ich den innerhalb eines Jahres aufbrauchen? Und dann war das erstmal Neujahrsvorsatz für 2016. Ja, und diesen Neujahrsvorsatz habe ich irgendwie bis heute gar nicht so richtig gebrochen. Also es gibt immer wieder Ausnahmen, aber ich bin da mittlerweile eigentlich sehr gut drin und merke, dass ich eigentlich gar nichts Neues brauche.
Also eigentlich lag erstmal der soziale Aspekt oben, nämlich für uns produzieren Menschen, die schlecht bezahlt werden, unter schlechten Bedingungen Kleidung, die wir vielleicht nur kurz nutzen.
Genau. Genau, der soziale Aspekt auf der einen Seite, der ökologische auf der anderen Seite, auch in dieser Ausstellung und auch wenn man bei YouTube oder im Internet guckt, findet man ganz leicht so Videos von Flüssen in zum Beispiel in Bangladesch, wenn in der Nähe eines Fabrikgebäudes gefärbt wird, dann sind die Flüsse am nächsten Tag rot, wenn rot gefärbt wurde. Oder die sind grün, wenn grün gefärbt wurde. Und das ist absurd, weil da gibt es kein vernünftiges Klärsystem. Die Menschen sind darauf angewiesen, dieses Wasser auch zu trinken, das mit Chemikalien ohne Ende versetzt ist. Und dafür sind wir verantwortlich, denn wir geben ja mit unseren Kaufentscheidungen den Auftrag dazu, das zu produzieren für uns. Und da wollte ich einfach nicht mehr mitmachen.
Sie haben sie ein bisschen öffentlich gemacht durch den Blog und auch zu erkennen gegeben, ich bin jetzt hier mal anders eingestellt. Nun haben wir ja eine große Sale-Haltung bei vielen Leuten. Und wenn die ihren Blog entdecken, gibt es da Reaktionen dann darauf?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Leute, die so richtig im Shopping-Rausch sind, überhaupt auf diesen Blog aufmerksam werden. Ich glaube, das ist auch so ein kleines Problem. Man ist natürlich in einer Blase drin. Also dadurch, dass ich mich mit dem Thema jetzt seit über 4 Jahren beschäftige, werde ich natürlich auch schneller aufmerksam auf andere Blogger, auf andere Instagrammer oder so. Und genauso ist das, die Menschen, die sich für diese Themen interessieren, kommen auch schneller mal auf meinen Blog und werden da dann fündig. Und es ist schwierig, überhaupt die Leute, die so hart am Konsumieren sind, die diese Maschinerie unterstützen, überhaupt anzusprechen und dafür empfänglich zu machen und sie zum Überlegen überhaupt erstmal zu bringen. Aber klar, kann das auch verärgern, wenn man sagt, also wenn man Finger da in eine Wunde drückt.
Können Sie sagen, welche Altersgruppen Sie ansprechen? Ist das mehr Ihr Alter, wobei Sie das jetzt ungefähr verraten müssen, zumindest in so einer Spanne zwischen 20 und 30 vielleicht irgendwo sich befinden? Gibt es Rückmeldungen?
Nee, kann ich so genau gar nicht sagen. Und das sind auch die Mechanismen, die, also bei Blogs oder so, das wird ja gemessen. Aber auf solche Statistiken kann ich gar nicht zugreifen. Ich weiß aber, dass auch über meine Familie oder so, die Generation meiner Eltern und die dann irgendwie die Freunden erzählen von diesem Blog. Und da kommen immer mal wieder Reaktionen auch in der eine Generation weiter sozusagen. Und die auch sehr empfänglich dafür sind, weil die natürlich auch wissen, dass sie alles haben und im Grunde genommen eigentlich nicht shoppen gehen müssten und das hinterfragen dann.
Meiden Sie im Advent die Oldenburger Innenstadt oder ist das für Sie, sind Sie da frei von, da durchzulaufen?
Ich war tatsächlich gerade heute noch da, weil ich ein Geschenk verzweifelt versucht hatte, gebraucht zu bekommen und es nicht bekommen habe. Ich finde es chaotisch und also ich finde es schade, weil ich eigentlich die ganze Weihnachtsdekoration und eigentlich auch das Gefühl, was damit verbunden ist, total schön finde. Und so kunstvoll geschmückte Schaufenster, eigentlich ist es total schön. Was mich nur eben ärgert, ist dieses Gehetzte, dieses ich muss jetzt zwangsläufig Geschenke kaufen und dass ich irgendwie an dem Wert des Geschenkes auch der Wert der Wertschätzung sozusagen so zum Ausdruck bringt, das beobachte ich dann schon irgendwie kritisch, aber...
Mögen Sie vielleicht verraten, welches Geschenk Sie nicht gebraucht bekommen haben? Vielleicht gibt es irgendwo und jemand möchte es Ihnen zukommen lassen.
Nein, ich möchte das nicht sagen, weil es für eine Person bestimmt ist, die sicherlich hier mithören wird.
Okay, dann machen wir ganz schnell die Überraschungskiste wieder zu. Anne Menke ist bei uns, Bloggerin, angehende Pastorin und Konsumverweigerin.
Frau Menke, Weihnachten wird unterm Baum entschieden, so lautete mal so ein Werbespruch. Was liegt denn bei Ihnen Heiligabend unterm Baum konkret?
Ich hoffe für mich selber gar nicht allzu viel. Ich habe letztes Jahr relativ deutlich gesagt, dass ich mir Zeit wünsche, Zeit statt Zeug. Und da sind tolle Sachen bei rausgekommen, also was Menschen mir geschenkt haben für gemeinsame Aktionen, gemeinsame Erlebnisse. Und das ist das, was ich auch gerne verschenke, weil ich finde, dass das, also dass Zeit einfach ein wertvolles Gut ist, was ich jetzt gerade, also ich meine, ich komme gerade aus dem Studium sozusagen. Im Studium fand ich, war ich noch relativ frei. Jetzt, wo ich berufstätig bin, merke ich, dass das gar nicht mehr so einfach ist, sich die Zeit einzuteilen. Und von daher ist das eigentlich schön, wenn man irgendwie sich gegenseitige Erlebnisse schenkt, wie man zusammen Zeit verbringen kann im nächsten Jahr dann.
Und für die Beschenkten ist das so eine Art Aha-Effekt, wenn sie auf einmal nicht sowas in die Hand gedrückt kriegen, sondern so ein Stück Zeit von einem anderen Geschenk bekommen? Machen die so einen Aha-Effekt oder sagen die, ne, hätte lieber jetzt was bei uns bekommen?
Na, da gebe ich mir ja schon Mühe und bastel irgendwie kleine Gutscheine zumindest noch, weil das wäre natürlich der allernachhaltigste Schritt, das einfach nur mündlich zu übergeben und dafür gar keine Ressourcen mehr zu verbrauchen. Ich habe allerdings einen riesigen Fundus an Bastelmaterialien, an Dingen, die ich wiederverwende, die sich dann als Gutscheine sozusagen eignen. Und ja, von daher irgendwie eine Kleinigkeit. Ich glaube, also da bin ich gar nicht so, dass ich sage, man darf sich gar nichts mehr geben. So, also schenken ist ja was Schönes.
Gestern in der Vorbereitung kamen wir darauf, ob es einen Unterschied gibt zwischen jung und alt. Ich meine jetzt jung wirklich, wenn man sich in so einer Peergroup, sag mal Klasse oder Konfirmandengruppe befindet. Das ist vielleicht für Sie auch dann eine Peergroup, die Sie gerade im Auge haben.
Ja.
Wie gehen die Jugendlichen, die jungen Menschen damit um, wenn sie Zeit geschenkt bekommen und dann nicht das heiß ersehnte nächste Smartphone der nächsten Generation? Was glauben Sie oder was beobachten Sie?
Ich glaube, das hängt ganz viel mit Erziehung zusammen. Es hängt damit zusammen, welchen Wert vermittle ich Kindern auch, wenn klar ist, dass jedes Jahr mehr Geschenke sein müssen. Ich habe immer dieses Bild von bei Harry Potter, wenn Dudley Weasley Weasley heißt ja gar nicht Dudley Dursley, wenn er zum Geburtstag dann 32 Geschenke kriegt und sagt, ja, letztes Jahr waren es aber 34 und dann gehen die noch welche nachkaufen, damit es bloß mehr sind und dieses, also immer mehr Wachstum und das ist natürlich in einer Zeit, wo die Kaufkraft enorm hoch ist, wo die Menschen haben, oder viele Menschen haben viel Geld, ja längst auch nicht alle, aber auch die mit wenig Geld versuchen alles, um irgendwie zu Weihnachten zu zeigen, okay, wir können es auch, wir können da mithalten, weil dann ein Druck natürlich auch da ist, ein Konkurrenzdruck in der Klasse und das ist für Kinder und für Jugendliche, glaube ich, noch schwerer als für Ältere, da diesen Druck auszuhalten und da dann auch selbstbewusst zu sagen, okay, ist mir aber viel wertvoller, jetzt mal Zeit mit meinen Eltern zum Beispiel zu verbringen, die ich sonst gar nicht so viel sehe, weil sie ständig am Arbeiten sind. Und ich glaube, dass das was ist, was Ihnen vielleicht gar nicht klar ist, dass das auch ein schönes Geschenk sein könnte. Und da liegt es eben dann an den Eltern, aber auch an den Großeltern zu sagen, wir unterstützen das jetzt nicht, dass da immer mehr gekauft wird. Und wenn ich mich daran erinnere, meine Wunschzettel früher, die haben ja von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag sich verändert, was ich dann noch alles haben wollte, weil ich es in der Werbung gesehen habe. Und das waren ja letzten Endes keine ernst gemeinten Wünsche, so keine Wünsche, die von Herzen kamen. Und da muss man irgendwie einen guten Mittelweg, glaube ich, finden als Eltern und Großeltern.
Wie könnte man denn eine Kultur des Schenkens in eine andere Richtung verändern? Was müsste es da geben? Wo müsste man ansetzen? Wir haben gerade von den Kindern gesprochen, die das eben völlig verinnerlicht haben. Wie würden Sie das auf den Weg bringen, dass sich da mal was verändert und wir eher zum Zeitverschenken kommen?
Bei Kindern müsste man, glaube ich, früh anfangen, dass es sich gar nicht erst dahin entwickelt, dass die, also sobald sie ja daran gewöhnt sind, viel zu haben, kann man natürlich jetzt nicht von einem Tag auf den anderen sagen, okay, du kriegst jetzt nicht mehr zu Weihnachten, wir schenken dir nur Zeit, sondern da muss man dann gut mit denen kommunizieren und erklären, warum das vielleicht ein viel wertvolleres Geschenk ist und eben auch, ich glaube, das kann man auch mit Kindern und Jugendlichen machen, denen zu erklären, welche Folgen unser Konsum hat, wenn wir Geschenke kaufen, gerade Elektronikartikel, für die Edelmetalle gefördert werden müssen unter menschenunwürdigen Bedingungen, was häufig auch Kinder machen. Und das ist, also da muss man, glaube ich, vorsichtig Kinder ranführen, aber ich finde, die müssen das auch wissen, um dann selbst Kaufentscheidungen auch später zu treffen zu können, weil das sind ja die späteren Konsumentinnen und Konsumenten. Und ja, da einfach gut mit denen kommunizieren und denen erklären, warum man selber das vielleicht als Anlass nimmt, zu sagen, ich unterstütze das jetzt nicht mehr und kaufe nicht mehr so viel und verschenke dafür andere Dinge.
Uns ist bei der Vorbereitung noch ein Gedanke gekommen, das haben wir auch oft erlebt, Heiligabend, Predigt im Gottesdienst, eben so ein schöner Gedanke, wir feiern die Geburt von Gottes Sohn Jesus Christus, ein großes Geschenk für uns Menschen, das löst große Freude aus, um diese Freude zu teilen, beschenken wir uns eben auch. Ist das dann nicht irgendwie aber auch eine Welle, die die Kirche selber mitträgt und auch jetzt momentan Schwierigkeiten hat, aus der Nummer rauszukommen, auch mal andere Wege zu beschreiten? Das ist ja fast eine Steilvorlage zum schönen Verschenken.
Also ich war ehrlich gesagt noch in keinem Gottesdienst, in dem gesagt wurde, kauft Mediamarkt leer und verschenkt es zu Weihnachten.
Ja, so
wird es
da nicht gesagt. Gesponsert bei Mediamarkt zum Glück noch nicht.
Okay, dann kauf die Elektronik-Discounter und die Fast-Fashion-Läden leer. Ich glaube, das ist eben wirklich wieder eine Frage der Definition, was sind Geschenke? Weil dieses kleine Kind ist in der Krippe in einem Stall zur Welt gekommen mit nichts und ist trotzdem das größte Geschenk, was der Menschheit gemacht werden konnte. Und wenn man, also ja, diese Demütigkeit, die in diesem Kind mit drin steckt, wenn man davon ein bisschen mehr sich das zu Weihnachten bewusst macht, glaube ich, kann man auch viel entspannter wieder schenken, ohne sich Druck zu machen und irgendwie ja, finanzielle Sorgen haben zu müssen.
Gibt es in Ihrem Blog Hinweise auf ein kaufloses Weihnachtsfest oder auf andere Ideen, die man haben kann?
Genau, ich habe letztes Jahr eine ganz lange Liste gesammelt mit Zeit statt Zeug. Also ich glaube, der Artikel heißt Zeit statt Zeug, wenn man den auf kauflosglücklich.blogspot.com eingibt. Wenn man dann nach Zeit statt Zeug sucht, dann kommt man schnell auf den Artikel mit ganz vielen Sachen. Und das ist, sei es ein gemeinsames Plätzchenbacken, sei es ein gemeinsames Abendessen, wo man zusammen kocht, bis hin zu, was weiß ich, Lasertag spielen mit der Familie oder sowas oder ein Picknick machen, eine Fahrradtour mit Picknick oder so. Solche Sachen habe ich da gesammelt, aber auch gerade hier für die Region Oldenburg, weil das ja, ich komme aus der Region, meine Familie auch, und da habe ich gesammelt, was man hier auch verschenken könnte, von einer britisch-ostfriesischen Teezeremonie über, ja, alles Mögliche, was man hier so machen kann, das findet man da. Und außerdem habe ich einen Artikel geschrieben über auch alternative Verpackungsmöglichkeiten, weil der Geschenkpapierberg unterm Tannenbaum ist ja auch, also für mich ein großes Problem. Und da habe ich auch schon vor Jahren angefangen, das Geschenkpapier zu sammeln und wiederzuverwenden. Das hat meine Oma gemacht und die wurde früher dafür belächelt. Aber ich finde das eigentlich sehr sinnvoll, denn wenn man sich überlegt, was da alles, wie viele Bäume dafür draufgehen für unser Weihnachten in Deutschland, das ist schon ziemlich absurd.
Und ich habe noch Lametta gebügelt, früher als noch Lametta, als noch mehr Lametta am Baum war.
Ja, genau, nutzen, was da ist, ne? Ja.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Bei uns zu Gast ist die Geschenke-Expertin der anderen Art, Anna Menkel. Und wir sind mit unseren Themen mitten in der Advents- und Weihnachtszeit.
Und da gibt es eine Geschichte, die beginnt, es begab sich aber zu der Zeit, die meisten von uns kennen sie vielleicht noch. Was lieben Sie denn mehr an der biblischen Weihnachtsgeschichte? Gold, Weihrauch und Myrrhe oder die einfache Krippe?
Ja, da bin ich natürlich eher Team Krippe. Wobei natürlich auch stark ist, dass sich da Menschen so weit auf den Weg machen für dieses Kind und dafür so wertvolle Geschenke mitbringen, da ist schon was Besonderes auch dran.
Und ich mich immer gefragt habe, was machen die eigentlich mit Weihrauch und Myrrhe? Aber das ist ein anderes Thema.
Okay, wir schauen mal in die Gestaltung der besonderen Zeit jetzt in den Kirchengemeinden. Und da ist ja der Klassiker ein Weihnachtsbazar. Mhm. Da wird ja auch viel produziert, gebastelt, getan, besorgt, auf die Beine gestellt für einen guten Zweck. War auch ganz schön viel was auf die Beine gestellt für die Gemeinde. Wie wird denn Anna Menke ein Weihnachtsbazar gestalten mit ihren Ideen? Wird sich da was ändern?
Bei uns in der Gemeinde gibt es tatsächlich auch am dritten Advent einen Weihnachtsbazar an der Umsteder Kirche und da wird es auch, also erstmal wird Glühwein verkauft, solche Sachen, wieder was man aufbrauchen, aufessen kann und da auch gesammelt wird. Und genau, einen Weihnachtsbazar gibt es auch mit selbstgemachten Dingen, die Menschen aus unserer Gemeinde hergestellt haben in Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen und ja, dafür auch Zeit investiert haben.
Mhm. Und dann gehen Sie Ihren Weg weiter als Vikarin, sind dann irgendwann Pastorin, landen in einer Gemeinde, vielleicht in der Nähe von Lea oder wo auch immer.
Und das ist ja schon die falsche Landeskirche. Dann
das ist ja schon die richtige. Aber es kann ja auch nochmal sein, egal. Jedenfalls, wie wäre denn Ihr Idealbild von Advents- und Weihnachtszeit in Ihrer Gemeinde?
weniger stressig, wobei ich mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr beschweren kann. Das ist jetzt meine erste Adventszeit tatsächlich im Dienst und ich hatte mir das ehrlich gesagt noch stressiger vorgestellt. Da muss ich sagen, dass das schon entspannt ist und das glaube ich auch ein bisschen daran liegt, mit was man selber draus macht. Ich werde jetzt heute zum Beispiel mit meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden Kekse backen, die wir dann in der nächsten Woche essen werden bei einer kleinen Weihnachtsfeier und ich glaube, da liegt auch viel an einem selbst, wie viel Stress man sich macht. Und ich erlebe das eigentlich schon so, dass auch die ganzen Kreise und Gesprächskreise, Arbeitskreise in der Gemeinde auch die Zeit eher genießen und sich es gut gehen lassen. Letzte Woche hat der Männerkreis Grünkohl gemacht und genau, mit den Teamerinnen und Teamern werden wir auch eine kleine Weihnachtsfeier diese Woche machen. Und ich glaube, das ist gut, dass man sich die Zeit nimmt, für sich selbst auch ein bisschen ruhig sich bei sich selbst auch zu bedanken für das, was man das Jahr über geleistet und gemacht hat. Da wird ja viel im Ehrenamt gemacht in den Gemeinden und dafür die Zeit zu nutzen im Advent, das gemeinsam zu feiern, das finde ich auch schön und wichtig.
Zeit bleibt also ein roter Faden auch da für Sie. Mhm. Gucken wir mal auf die ganze Kirche. Welche Themen sollte die Kirche denn gerade in diesen Tagen besonders hervorheben? Vielleicht auch nicht gerade nur zur Weihnachtszeit, sondern auch sonst. Was würden Sie sich da wünschen?
Naja, gerade im Advent dürfte Kirche ruhig noch lauter sich aussprechen für die Bewahrung der Schöpfung. Das ist ja jetzt durch Fridays for Future, das war ja eine Steilvorlage für die Kirche, auch mal wieder zu sagen, hey, das ist eigentlich auch unser Kernthema. Dazu haben wir auch was zu sagen. Und ich finde gerade im Advent darf Kirche auch ruhig da wieder mehr zu sagen, um den Menschen einfach auch bewusst zu machen, was ihr Konsum für Folgen hat, dass die Schöpfung darunter leidet, unter weiten, langen Transportwegen, unter Baumwollanbau für Kleidung zum Beispiel oder Rohölförderung für das ganze Plastik, was ja auch in Kleidung und in allen möglichen Konsumgütern drin ist. Und da gehen wir nicht gut und fair mit unserer Schöpfung um und sowieso nicht mit unseren Mitmenschen. Da waren wir vorhin schon bei den Produktionsbedingungen. Von daher ist das, glaube ich, auch eine Aufgabe von Kirche. Und gleichzeitig ist es was, ich glaube, viele Menschen sind mittlerweile schon satt, die haben sich satt gehört daran, die wissen es im Grunde genommen und es fehlt einfach der nächste Schritt, dann dazu sagen, okay, es betrifft tatsächlich mich und ich bin dafür auch mitverantwortlich und ändere jetzt auch was. Und das liegt nicht in unserer Hand, sondern das liegt in jedem Einzelnen und ja.
Können Sie uns vielleicht Beispiele nennen aus anderen Kirchengemeinden, die Sie von Ihren Kolleginnen und Kollegen vielleicht kennengelernt haben, die schon andere Wege gehen? Projekte, die Sie aufmerksam gemacht haben?
Es gibt ja viele Kirchengemeinden, die jetzt mittlerweile sagen, wir kaufen nur noch fair gehandelten Kaffee. Oder bei uns in der Kirchengemeinde haben wir jetzt, besorgen wir die Kekse vom Bäcker in Pfandbehältern, sodass wir die zurückgeben können und nicht die ganzen kleinen Tütchen voller Kekse kaufen müssen. Da ist ja auch viel Müll, der in so einer Kirchengemeinde da anfällt, bei jedem Kirchcafé oder sowas. Das sind kleine Schritte und so große Beispiele fällt mir nichts ein. Was man aber natürlich auch machen kann, ist, dass man zum Beispiel schon mit Konfirmandinnen und Konfirmanden anfängt, drüber zu reden, über ökologischen Fußabdruck als Thema zum Beispiel im Konfirmandenunterricht, um da Aufmerksamkeit für zu schaffen. Ja.
Wie kann denn bei Kirche die Lust auf weniger entstehen? Gibt es da auch Ideen? Wie kann man das fördern? Man hat ja oft den Eindruck, so dieses auf etwas zu verzichten, macht eben wenig Lust. Auf einer Seite ist Lust irgendwie auch ein hoher Motivationsfaktor. Wenn man da Spaß dran hat, was zu machen, dann geht man den Weg auch konsequenter weiter.
Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass einfach Besitz auch wahnsinnig belastend sein kann. Das weiß ich gerade nicht genau, wie ich das auf die Kirchengemeinde beziehen würde, aber auf jeden Einzelnen. Ja, für alles, was ich besitze, muss ich irgendwo in meinem Haus einen Ort finden. Und dann, wie oft habe ich das erlebt, dass bei uns zu Hause dann wie ich richtig radikal ausgemistet werden musste, weil irgendwie die Schränke aus allen Nähten geplatzt sind. Und wenn man da von Anfang an ein bisschen mehr drauf achtet, gar nicht mehr so viel Kram ins Haus zu holen, ich glaube, dann ist damit schon einiges getan. Aber jetzt in der Kirchengemeinde weniger ist mehr. Ich erlebe da in den Kirchengemeinden selber gar nicht so wahnsinnig viel Konsum, okay. Persönlich. Mhm.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Heute ist Anna Menke bei uns, Streiterin für weniger Konsum und das nicht nur zur Weihnachtszeit.
Wir haben es vorhin schon angesprochen, immer teurer, immer besser und wir denken ja fast, schlimmer geht's immer. Wie feiern wir wohl Weihnachten im Jahr 2030? Einmal Ihr vielleicht Zerrbild, das Schlimmste, was Sie sich vorstellen können, und vielleicht auch mal auch so ein kleines Vorbild, das Beste, was Sie sich vorstellen können.
Naja, das Schlimmste wäre natürlich, ich denke an den Klimawandel. 2030 sitzen wir vielleicht schon in Badehose unter Palmen an Heiligabend, was vielleicht einige Leute nett finden würden, aber grundsätzlich nicht so gut wäre. Im Idealfall ist jetzt gerade so ein Höhepunkt erreicht, was Konsum angeht, was natürlich auch Wirtschaftswachstum angeht. Auch da, glaube ich, brauchen wir uns nichts vormachen, da wird sich noch wieder was ändern. Und im Idealfall lenken wir das mit unseren Kaufentscheidungen und mit unseren Wahlentscheidungen, denn das liegt nicht alles nur in der Hand der Konsumenten, auch, aber nicht nur, sondern geben auch was in die Politik, die da was zu beiträgt, dass wir wieder ein bisschen uns aufs Wesentliche besinnen können an Heiligabend und nicht nur in der Adventszeit.
Kann man sowas auch in einer Weihnachtspredigt zur Sprache bringen? Also das Thema Ressourcenverschwendung, Klimawandel, Herausforderungen für uns? Oder wollen die Leute das gar nicht hören?
Ich glaube, da kommen wir gar nicht drum rum, wenn wir sagen, Heiligabend, da kommt ein kleines Kind zur Welt, das für uns irgendwann der Erlöser ist, in seinem weiteren Lebensverlauf, der quasi sein Leben gegeben hat für andere oder für uns alle und vor allen Dingen auch in seinem Wirken für die armen Menschen, für die Mitmenschen, für die von der Gesellschaft Ausgestoßenen. Und das sind die, an die wir häufig nicht denken, wenn wir konsumieren. Ja, wenn wir an die Menschen denken würden, die für unsere Produktionsgüter arbeiten müssen und nicht nur das, was wir zu Weihnachten verschenken, sondern, also nicht nur die Geschenke, sondern auch sowas wie Schokolade oder sowas, ne, die Bauern, die das anbauen. Und ich finde, darauf darf man auf jeden Fall hinweisen, auch wenn es weh tut.
Haben Sie vielleicht für die Zukunft eine Liste erstellt, die uns sagt, für einen, bei Ihnen ist es 2-Personen-Haushalt, aber sagen wir mal für den klassischen 4-Personen-Haushalt, so und so viel Dinge braucht man, das ist Maximum. Kann man sowas formulieren?
Da würde ich mich schwer mit tun, weil ich glaube, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Es gibt, glaube ich, Menschen, also das sieht man ja gerade, die, denen es, also mit wie wenig Menschen auskommen können und wie erfinderisch man sein kann, wenn man, gerade wenn man nicht in so einer privilegierten Situation ist, zu sagen, ich möchte jetzt mal reduzieren und weniger haben und besitzen. Und das ist, glaube ich, eine individuelle Sache, mit wie viel man sich wohlfühlt. Und aber das will ich zu hinterfragen. Ich glaube, das ist wichtig.
Haben Sie für Weihnachten 2019 einen besonderen Wunsch?
Nö, ich möchte einen schönen Abend mit meiner Familie haben. Genau, hoffe, dass ich nicht zu viel Quatsch geschenkt bekomme. Es ist ja immer dieses, ach, hier noch eine Kleinigkeit und wir wollten dir eine Freude machen. Im Leben macht man am meisten Freude, indem man mir einfach nichts schenkt, sondern einfach da ist und nicht zu gehetzt ist.
Wann müssen Sie predigen?
Um 18 Uhr.
Umstede.
In Umstede, genau, in der schönen Umsteder Kirche.
Ah, das Thema ist ja schon klar.
Aber keine Panik, ich glaube, es wird trotzdem auch was fürs Herz mit dabei sein.
Was schenkt man dem Herz?
Dem Herz, naja, schenkt man Aufmerksamkeit, ne? Da zeigen, ich bin da, ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr und du bist wichtig und nicht das, was du leistest oder was du schenkst.
Liebe Anna Menke, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns in der Sendung. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und das ganz ehrlich, eine große Offenheit und Neugier für Ihre Ideen. Dankeschön.
Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, etwas wehmütig ist auch unsere Stimmung. Wir blicken ja zurück aufs Jahr, sind im Advent, aber das Jahr liegt hinter uns. Viele spannende Sendungen, wunderbare Gäste, so auch wie heute. Ja, das war ein wunderbares Radiojahr auch für uns und danke, dass Sie zugehört haben. Das war unsere Dezember-Sendung. Wir weisen Sie nochmal darauf hin. Die Podcasts, also unsere Gespräche, können Sie gerne auf unserer Homepage noch einmal nachhören. www.kirchenraum-oldenburg.de. Und Antje, was gibt es da noch so zu hören?
Natürlich aktuell unseren Adventskalender. Jeden Tag öffnet sich ein neuer Beitrag, etwas Wunderbares für Sie, Musik oder eine Geschichte, hören Sie einfach rein. Sie finden dort natürlich die letzten Sendungen, auch mal im Ganzen hören oder auch den Button mit dem Kontakt, schreiben Sie uns. Wir sind ganz neugierig auf Ihre Meinung. Was können wir besser machen? Was war nicht so gut? Was möchten Sie mal hören? Wie auch immer, wir freuen uns. Und wir laden Sie natürlich ein zu unserer Januarsendung, Freitag, den 10. Januar 2020. Unglaublich, oder? Um 18 Uhr bei Oldenburg 1. Dann sind wir für Sie da. Wir sind auch thankful, sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin sagen wir,
bleiben Sie behütet und tschüss. Sendeverantwortlich war wie immer Thomas Schiebloch. Viel Spaß mit dem folgenden Programm bei Oldenburg 1.